Hallo und herzlich willkommen zur Folge 71 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Zwei Spiele sind jetzt vergangen seit unserer letzten Folge. Wir hatten die große Hoffnung, dass wir doch den ersten Sieg unter Jens Hertel einfahren. Gegen Osnabrück und gegen Dresden hat das leider nicht geklappt. Aber umso wichtiger, über die zwei Spiele zu sprechen. Und das tun wir heute wieder zu dritt. Hallo Tobias.
Hi.
Und hallo Martin.
Hi.
Wir gehen rein gleich in das erste Spiel und das war das erste Heimspiel des Jahres. 7000 Zuschauer waren im Heimspiel gegen Osnabrück. Osnabrück, die in der Hinrunde zu kämpfen hatten, immer noch ja gegen den Abstieg spielen als Zweitliga-Absteiger und wir eigentlich schon die Hoffnung hatten, da die ersten drei Punkte einzufahren. Von uns war Martin dabei. Martin, wie war so die Stimmung vorm Spiel oder insgesamt dann auch während des Spiels?
Ich glaube, hoffnungsvoll. Es waren auch noch mal mehr Zuschauer da, als ursprünglich angekündigt waren. Also es waren ja anstatt 5.000, die im Vorverkauf waren, 7.000 Tickets verkauft. Und ja, also ich denke schon, dass viele Leute damit gerechnet haben, dass wir natürlich auch gegen so ein Tabellenkellerkind gewinnen. Die Chancen waren durchaus da. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig, dass man das erste Mal seit Oktober, glaube ich, wieder zu Null gespielt hat. Hinten standen sie gut und vorne hätte man ein bisschen mehr Durchschlagskraft gebraucht. Wobei ja auch ein Ball, glaube ich, von Bär oder von wem war es, an Pfosten ging, ne?
Ja, von Marcel Bär, glaube ich. Omasi Jarić, gute Chance, ist mir noch in Erinnerung. Erste Halbzeit, finde ich, hätte man auch Elfmeter pfeifen können gegen Boris Taschi, der da, finde ich, schon getroffen wurde. Aber ansonsten, ja, kann ich bestätigen, ich glaube, das Positive daran, zu Null mal wieder gespielt zu haben, ist schon lange her, Tobias, oder? Was sagtest du gerade, Tobias? Oktober war es, als wir zuletzt zu Null gespielt haben.
Ja, ich glaube schon.
Tobias, wie hast du das Spiel gesehen?
Genau, also grundsätzlich gesehen ist das ja, glaube ich, in der Saison ja unsere große Schwäche, dass wir eigentlich sehr, sehr selten nur zu Null spielen, obwohl wir eigentlich ja nominell eigentlich sehr gute Innenverteidiger haben mit Vukancic, mit Majeczak, und von dahingehend ist es ja auch so, oder auch mit Barilla, dass man natürlich auch sagen muss, dass da natürlich immer wieder auch davor individuelle Fehler sind, die natürlich diese Gegentore verursachen.
Ja. Martin, du hast auch wieder zwei Interviews geführt. Wollen wir da gleich mal reinhören? Linus Rosenlöcher zum Beispiel, unser Abwehrspieler, war vor dem Mikro.
Bei uns am Mikrofon Linus Rosenlöcher, 0-0 gegen Osnabrück. Wie findest du das Spiel heute?
Ja, ich glaube, wichtig, dass wir 0-0 gespielt haben. Es ist für uns ein großes Erfolgserlebnis. Es ist auch was, was wir in der Vorbereitung verschärft angesprochen haben, dass wir weniger Tore kassieren wollen. Von daher das erstmal super. Jetzt müssen wir uns vorne noch belohnen, dann wäre das heute ein guter Wurf gewesen, ja.
Wie bewertest du die Szene in der ersten Halbzeit mit Boris Taschi? Denkst du, das ist ein Meter? Oder hast du es überhaupt gesehen?
Für uns, gegen uns?
Für uns.
Boah, wenn ich sie jetzt nicht im Kopf habe, dann war es, glaube ich, keine Riesenentscheidung, wo man jetzt noch drüber diskutieren muss. Ich glaube, der Schiedsrichter hat heute einen guten, ausgewogenen Job gemacht. Gibt's, glaube ich, nichts zu meckern.
Diese Woche gab's ja einige Verletzte und Kranke. Wie verändert das die Trainingswoche für euch?
Ja, wir haben ein paar mehr Jungs aus dem Nachwuchs dabei, die dann auffüllen, aber im Großen und Ganzen kommen wir trotzdem in unsere Abläufe. Wir haben genug Spieler für ein 11 gegen 11 auf dem Platz, um Sachen anzusprechen, um Gegner zu simulieren, um Abläufe zu trainieren. Also nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Aber trotzdem sind wir froh, dass jetzt einige schon wieder zurück sind und noch ein paar wahrscheinlich nächste Woche dann noch dazukommen werden.
Ja, eigentlich ganz faires Interview von Linus Rosenlöcher. Witzig, dass er sich an so bestimmte Spielsituationen dann gar nicht erinnern kann und die Elfmetersituation gar nicht so einschätzen konnte. Tobias, gibt es sowas so wie Spielamnesie? Kannst du dir das vorstellen, dass man sich einfach an Spielsituationen nicht mehr erinnern kann?
Also ich glaube, grundsätzlich gesehen, das wird es ja tendenziell eher weniger geben. Es sei denn, du hast einen massiven Schlag auf den Kopf bekommen, aber das wird bei Linus natürlich, glaube ich, nicht der Fall gewesen sein. Also grundsätzlich gesehen, sagt er so ein Spiel ist ja auch hoch emotional und gerade in solchen hoch emotionalen Szenen erinnert man dir auch gewisse Szenen ja auch bedeutend deutlicher, nicht immer objektiver, aber zumindest deutlicher. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn er das so sagt, dann wird er ja auch schon was dran gewesen sein. Und grundsätzlich gesehen, kein Osnabrück, die hatte man vielleicht so ein kleines bisschen unterschätzt, zumindest auf Fanseite. Ja, die hatten sich ja, habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, so glaube ich, so ein kleines bisschen unterschätzt, einfach vor dem Hintergrund, dass sie natürlich sehr viele neue Spieler ja auch dabei haben und dass sie natürlich alles nochmal versuchen werden, sich gegen diesen Abstieg zu stemmen, denn ist natürlich nicht klar, wird ein VfL Osnabrück, der ja letzte Saison noch zweiter Bundesliga gespielt hat, auch in der Regionalliga finanziell überleben. Also ich meine, für die ist das ja wirklich ein Kampf um Leben und Tod.
Und hat man ja auch dann so angemerkt, dass sie dann auch irgendwann auch mit dem Punkt zufrieden waren. Waren auch relativ viele Gästefans dabei, oder Martin?
Absolut,
ja. Was ja auch schon ein ganzer Weg ist hier, einmal quer durchs Land.
Für einen Samstag sehr voller Gästeblock, aber es waren ja damals auch viele Auer in Osnabrück. Also, ja, ich fand auch interessant, ist jetzt vielleicht so eine Anekdote auch, ich glaube, die hatten auch ein Medienteam von 3 oder 4 Leuten, die da waren. Also schon einer der Vereine, der echt noch viel Stuff hat.
Und ja, immer noch wahrscheinlich so aus dem Profigeschäft vom letzten Jahr noch ein paar Leute mit an Bord hat. Ja, hätten fast ja sogar am Ende noch jubeln können, wenn ihr euch erinnert, so kurz vor Schluss, glaube ich in der Nachspielzeit war es schon, als Pascal Fallmann mit einem Kopfball Martin Mendel nochmal ja einfach herausfordert und Mendel zum Glück die langen Stollen drauf hat und dann relativ schnell dann unten abtauchen konnte und den Ball noch auf der Linie weggekratzt hat, sonst wäre es so ein schönes Eigentor in der Nachspielzeit gewesen. Pascal Fallmann war bei uns auch vorm Mikro und wir hören mal an, was er zu sagen hat.
Bei uns am Mikrofon Pascal Fallmann, heute 0-0 gegen Osnabrück. Wie findest du das Spiel?
Ja, ich glaube, es war ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten den Sieg, glaube ich, heute unbedingt. Das hat man gemerkt. Wir sind zufrieden mit dem 0-0, vor allem wenn wir 0 gespielt haben. Hätten das Spiel aber auch ziehen können. Aber ja, jetzt geht's. Fokus auf Dynamo.
Wie bewertest du die Szene mit Boris Tashi? Denkst du, es ist Elfmeter?
Welche meinst du gerade? Ich weiß gerade nicht.
In der ersten Halbzeit.
Glaube ich, kann man geben, muss man aber nicht geben. Also ist halt 50-50-Team.
Ihr hattet diese Woche ja viele Ausfälle. Wie verändert das die Trainingswoche für euch?
Ja, schon sehr. Ich glaube, für uns eher weniger. Ich glaube, eher fürs Trainerteam, die darauf reagieren müssen, dass wir ja zu wenige Spieler haben. Aber Gott sei Dank sind wir aus der A-Jugend eingesprungen und die haben das auch super gemacht.
Nächste Woche geht's zu Dynamo Dresden, ausverkaufter Gästeblock. Was sind deine Erwartungen vom Spiel?
Ja, zu gewinnen. Ich glaube, so wie Derby spielt man liebend gerne. Deswegen freue ich mich sehr und ich freue mich auch, dass so viele Auer-Fans uns unterstützen.
Pascal Fallmann, vielen Dank.
Danke.
Ja, auch Pascal Fallmann kann sich nicht an den Elfmeter erinnern und ich glaube auch trotz der Nachfrage, ich glaube, er hat keine Situation da irgendwie im Kopf, was du jetzt meintest, Martin, aber ja, so ist es nun mal und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass das in der Spielsituation jetzt nicht wirklich so ein Elfmeter war, was dann halt einfach hängen bleibt. Ja, Pascal Fallmann, glaube ich, auch ein ganz, ganz witziger Typ und ja, den österreichischen Schmäh hört man ja auch noch aus seiner Stimme heraus. Ich fand es noch bemerkenswert, es waren 4 Nachwuchskräfte auf der Bank. Wir haben ja gerade auch gehört, die Trainingswoche war gekennzeichnet, dass einige Nachwuchskräfte das Training aufgefüllt haben und 4 davon auch ja unsere Bank dann aufgefüllt haben. Ist ja sicherlich auch nochmal eine schöne Sache, da vor heimischem Publikum mal wenigstens auf der Bank zu sitzen. Schöne Sache. Ja, bei Pascal Fallmann haben wir es gehört, nach dem Spiel des Osnabrück-Spiels direkter Fokus auf Dresden und das ist natürlich auch der Hauptteil hier in unserer aktuellen Folge. Wir gucken uns das Dresden-Spiel an, bei dem ihr beide vor Ort wart und ja, berichtet doch mal, wie es sich so anfühlt, auf der Pressetribüne im Rudolf-Habig-Stadion zu sitzen. Tobias.
Also es war schon eine besondere Erfahrung. Also ich war ja schon ein paar Stunden vorher da, weil ich in Dresden noch was zu erledigen hatte. Ich habe auch mal 12 Jahre auch in Dresden gelebt und ich bin dann so gegen 10 zum Rudolf-Habig-Stadion gefahren und da muss man auch schon sagen, da war schon die Dresdner Entourage unterwegs. Also ich habe selten in meinem Leben so viele besoffte Menschen schon um 10 gesehen, die nicht vor irgendeinem Club standen. Insofern war das schon eine ganz, ganz besondere Stimmung. Und ich stand ja dann so ein bisschen so vor dem Rudolf-Habig-Stadion. Ich wusste, wir kommen hier erst so gegen 12 Uhr rein und bin dann nochmal in diesen Fanshop gegangen. Und das war auch eine ganz, ganz besondere Erfahrung in dem Sinn, als dass man sagen könnte, also erstens, da wollten mir 2 Typen was verkaufen. Also irgendwie, ich wurde da angesprochen, ja, hast du nicht gesehen, hier gibt noch Käppis ja gerade irgendwie total reduziert und die Mützen sind ja auch noch reduziert und die waren so, glaube ich, ein bisschen irritiert, dass ich daran so gar nicht interessiert war. Also, ja, und such dir jetzt noch irgendwas und pipapo. Und ich habe da was, aber was trotzdem was ganz Interessantes entdeckt, nämlich in dem Sinn, dass man jetzt nämlich auch das Rudolf-Harbig-Stadion jetzt auch als Lego nachbauen kann. Es kostet nur geschmeidige 100 Euro in Anführungsstriche und man kann dort aber das Rudolf-Harbig-Stadion in also auch als Lego jetzt nachbauen. Finde ich schade, dass Auer das irgendwie nicht hat. Und da habe ich mich daran erinnert, dass früher, als ich noch die Mickey Maus gelesen habe, da gab es ein ähnliches Projekt, und zwar, also da gab es immer so die Lego-Werbung, und da konntest du auch irgendwie so ein bisschen, ich hab die Seite heute auch nochmal gegoogelt, also die gibt's auch noch im Internet, irgendwie diese Lego-Werbung, und du konntest da ja irgendwie auch so ein Stadion nachbauen, und da gab's aber auch so irgendwie so diese eine Passage: Die gegnerischen Fans sind sauer, weil sie verloren haben. Aber die Polizei ist schon da und hat ihren Gefängniswagen mitgebracht. Und da war so ein Bild von irgendwelchen, irgendwie so Lego-Polizisten, die irgendwelche Knüppel in der Hand hatten und irgendwelche Schilde und irgendwelche Helme auf hatten. Und das fand ich halt einfach so witzig, weil ich so dachte, so, das wird ja irgendwie doch viel, viel besser jetzt zu Dynamo passen, wenn du da jetzt gleich noch irgendwie so die Reiterstaffel mit dabei hast und den Polizeihelikopter mit dabei hast und irgendwie.
Ich mag deine Fantasie, Tobias.
Ja, aber also da musste ich an diese Lego-Werbung musste ich denken, als ich dieses Lego, dieses Lego Rudolf Harbig-Stadion, der ja auch gesehen habe. Also insofern fand ich das sehr, sehr witzig. Also
hast du denn noch was anderes gekauft im Shop?
Gar nicht.
Natürlich also, nicht.
Man könnte dort auch Strampler kaufen und Thermoflaschen kaufen und so und Trikots kaufen, also all das, was man bei uns irgendwie auch alles kaufen kann. Aber was es bei uns nicht gibt, ist sozusagen das Erzgebirgsstadion in Lego-Form.
Aber doch als irgendein anderes Modell, oder nicht?
Nee, wir haben tatsächlich bloß das Puzzle.
Okay.
Aber das Dresden ist halt irgendwie auch ein Lego-Fake dann halt, ne? Also irgendein nachgemachtes Lego-Teil dann, also nicht jetzt Original-Lego. Sicherlich so ein irgendein nachgemachtes dann.
Ja, aber es wirkte Lego-artig.
Genau, das mag sein. Ja, dann seid ihr auf die Pressetribüne. Die ist sicherlich um einiges größer als in Aue, oder?
Es ist vor allen Dingen alles sehr unübersichtlich. Und das Beste war den Ordner, den wir gefragt haben, der überhaupt nicht wusste, wo es lang geht. Also das war nicht so professionell, aber gut. Also die ist im Obergeschoss und ja, es gibt so zwei Reihen und Tobias, was ich gar nicht gecheckt hatte, auf unserer Karte stand auch eine Nummer vom Platz drauf, ne?
Ach echt?
Ja, haben wir gekonnt ignoriert.
Okay, gut. Ja, genau. Also das Dresdner Dynamo-Stadion ist jetzt ja so wirklich so ein Stadion der langen Wege. Also das heißt, also du musst irgendwie so neben dem VIP-Raum irgendwie da in diesen Pressebereich gehen. Gegenüber ist ja so ein bisschen, so findet ja die Pressekonferenz statt, aber du musst vier Etagen steigen, um irgendwie auf diese Pressetribüne zu kommen. Und unter uns waren halt irgendwie so drei Etagen mit so VIP-Logen, wo es nach herrlichstem Essen gerochen hat.
Ja, das war gutes Upselling.
Ja, wir durften da leider nicht hin. Aber es gibt halt auch Fahrstühle und das ist so. Ja, aber trotzdem muss ich halt sagen, also ich meine, man sitzt dort halt auch wirklich ideal. Und ich glaube, ich weiß halt gar nicht, ob diese Tag24-Reporterin, ich glaube, also es war übrigens nicht der Nahendorf da. Also mit dem hätte ich ja fast gerechnet, also weil ich hatte ja den Platz schon so ein bisschen so strategisch gewählt, weil der ja irgendwie Tag24 stand, aber nein, da saß eine junge Dame da.
Das heißt, die Frage zu Narrendorf kann ich jetzt schon wieder streichen. Das war doch mein Highlight eigentlich gewesen. Mist. Schade. Gut, das heißt, es gab nichts zu essen, nichts zu trinken für euch, aber die Plätze waren dann doch gut.
Doch, es gab in der Halbzeit Essen. Und es gab vorm Spiel Brötchen. Also das nochmal danke an Dynamo Dresden für die Akkreditierung. Das ist nicht selbstverständlich und das war alles sehr nett und sehr professionell da und ich fand halt auch, man hatte jetzt als Besucher viel weniger Stress als sonst. Also es ist ja sonst eher so ein Spießrutenlauf dorthin zum Stadion.
Ihr habt aber auch jetzt keine Aue-Sachen irgendwie dran, oder? Keinen Schal oder.
Also natürlich Trikot nicht. Oder so. Aber also Max ist auch normal mit seinen Aue-Klamotten dahin gegangen, hatte auch keine Probleme.
Ja.
Genau, und es gab in der Halbzeitpause Currywurst.
Na, genau. Mensch. Lassen sich nicht
lumpen. Ja, genau. Die haben sich da nicht lumpen lassen, und von dahingehend ist es halt so gewesen. Also ansonsten war es halt wirklich sehr, sehr professionell gewesen. Also ich habe dann in dem Moment so zu mir gedacht, so diese Pressetribüne ist als Aue-Fan so gerade so der sicherste Platz, den du dort haben kannst, weil du umgeben warst von irgendwelchen Cops.
Okay, dann gehen wir mal ins Spielerische über. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, gucken gleich nochmal aufs Spiel dann und auf die einzelnen Spielsituationen. Aber vielleicht können wir auch mal mit dem O-Ton starten direkt. Und ihr hattet Matze Heidrich vor dem Mikro. Bitte, Matze.
Matze Heidrich, Mensch, das war doch ein ganz schön intensives Spiel, oder wie siehst du das?
Ja, war alles drin, was zum Derby dazugehört. Leider dann am Ende mit dem falschen Ergebnis für uns. Ich glaube, die Jungs haben sich mehr verdient, war alles drin. Intensität, Zweikämpfe, Torraumszenen, Elfmeter. Trotzdem aber ein faires Spiel. Tolle Stimmung von den Rängen, auch von den Auer-Fans, war absolut top. Und sehr ärgerlich, dass wir halt dann durch eine Szene in der zweiten Halbzeit das Spiel dann hergeben.
Ja, weil ich hatte bis dahin eigentlich das Gefühl, dass der davor Auer ja auch nicht deutlich überlegen, aber sie waren überlegen, oder wie siehst du das?
Würde ich auch so sehen. Ich glaube, du hattest dann so eine bis zur 70. also bis zum Gegentor, so zwei, drei, vier Möglichkeiten, wo ich sage, da kannst du dann auch selber ein Tor machen. Und deswegen ist es umso ärgerlicher, in der Phase kriegst du eigentlich das 1-2. Das tut dann weh, es ärgert mich auch, weil die Mannschaft dann heute definitiv mehr verdient hätte. Trotzdem, ich bin für die Zukunft und für dem, auf welchem Weg wir uns befinden, nach den ganzen Krankheitsthemen, die wir hatten, sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir schauen, dass wir dann mal ein Spiel zu Hause gewinnen. Das würde uns gut tun, würde dann allen gut tun, dass wir einfach dann auch wieder für uns was tun, weil es immer wichtig ist, am Wochenende Spiele zu gewinnen. Aber grundsätzlich kannst du heute viel Positives mitnehmen. Natürlich keine Punkte, das ist auch dann klar. Aber grundsätzlich können wir mit der Leistung ganz zufrieden sein.
Apropos Weg, wie würdest du denn jetzt den Einstand von Jens Hertel bewerten?
Ja, auf gar keinen Fall nach drei Spielen einen Strich drunter ziehen, sondern es geht um eine grundsätzliche Entwicklung, es geht um eine grundsätzliche Begleitung. Und da bin ich erstmal froh, dass wir jetzt wieder alle Leute da haben, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in der Gruppe auch gut trainieren können. Und von daher wird das ein bisschen dauern von der Zeit her noch, aber fühle uns da und fühle auch die Mannschaft auf dem richtigen Weg.
Alles klar. Dabei ist ja das auch aufgefallen, dass irgendwie heute sehr viele Spieler von Aue weggerutscht sind. Woran lag das?
Ja, ich glaube, der Platz ist neu verlegt, aber ich glaube halt eben noch nicht komplett fest angewachsen. Deswegen, ich glaube, von Dynamo sind auch ein paar weggerutscht. Das ist bei so neuen verlegten Plätzen gerade in der Jahreszeit dann nicht so ungewöhnlich.
Alles klar. Dann kommen wir erstmal gut nach Hause und hol dich gut.
Ja, euch auch.
Sag's gut. Adler Auge Tobias, der alles sieht, sogar die wettrutschenden Aue-Spieler. Sehr gut, vielen Dank für das Interview. Eigentlich ja auch viel gesagt, dass bis auf das Interview, bis auf das Ergebnis relativ viele positive Sachen man über das Spiel berichten kann. Was man ja nicht dachte, als man dann den Anfang des Spiels sah, weil dann direkt nach zwei Minuten wir ja in Rückstand geraten sind durch unseren Ex-Auer der Ferner, der uns dann gleich mal.
Der musste aber auch nochmal jubeln hat. Wie ein Bekloppter, oder?
Musste auch nochmal jubeln, wobei er ja auch in Aue jetzt keine so gute Zeit und so, glaube ich, intensive Zeit dann bei uns hatte. Dresden auch relativ schlecht in die Rückrunde gestartet, aber da war wahrscheinlich das Tollhaus relativ laut, oder? Wie war es nach Mainz 0?
Also ich fand es ohrenbetäubend, die ganze erste Halbzeit. Ich fand, es war eigentlich auch schon vor dem Spiel richtig krass. Also wir haben ja da oben von diesem Balkon ein Statement mit Tobias aufgenommen. Und ihr müsst mal gucken, wie er ins Mikrofon schreit. Also das ist, er merkt, also wir haben uns da selber nicht verstanden, da oben auf der Stadiontribüne. Das war schon krass laut. Zweite Halbzeit fand ich es dann wesentlich leiser. Und natürlich hat man auch die Gästefans sehr gut zwischendurch gehört. Oder auch jetzt bei dem Elfmeter. Zum Beispiel den Mendel erhält.
Kommen wir gleich noch dazu. Aber typisch Aue-like machen wir in der ersten Viertelstunde dann auch wieder ein Tor. Leider war es halt nicht die Erführungstreffer, sondern nur das 1-1. Wunderschön rausgespielt von Erik Majetschak auf Omar Ziyarić. Das war schon ein Traumpass von Erik, oder Tobias?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war ja so ein ganz toller Chipball auf den Omar Ziyarić und das war, also es kam ja so ein bisschen auch aus dem Nichts. Also ich meine, das war ja ein langer Ball, der überspielt dann den Schreiber, der ja in der Situation ja auch so ein bisschen orientierungslos gewirkt hat. Und da muss man natürlich auch sagen, es war ein geiles Tor. Also es war ein wirklich, wirklich geiles Tor.
Majecak, der, glaube ich, Innenverteidigung gespielt hat mit Vukancic, glaube ich, von der Position her. Auch ihn hattet ihr vor dem Mikro. Erik Majecak.
Oder? So. Was seid ihr überhaupt?
Das ist auch von eurem Podcast.
Ach so, sorry, ja. Nee, dich kenne ich, ja, aber dich.
Okay. Ich stelle mich doch mal vor. So. Hi, Erik. Ich bin Tobias vom Auer Podcast und ich sehe heute in ein ziemlich enttäuschtes Gesicht.
Ja, logisch. Ich meine, wenn man das Derby verliert, sind alle Auer unzufrieden, fahren mit einem scheiß Gefühl nach Hause. Es ist manchmal so. Ich denke, auf dem Platz können wir uns jetzt nicht so viel vorwerfen. Wir haben alles reingeschmissen, haben alles getan. Die Nuancen haben wir Dresden diesmal entschieden und ja, ist extrem bitter.
Auf jeden Fall, das war ein Spiel, welches durch Nuancen entschieden wurde. Du warst ja an zwei wichtigen Szenen des Spiels sehr beteiligt. Einerseits bei der Entstehung von dem 1:0, aber war auch durch deinen Hammerpass zum 1:1. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. War das einstudiert?
Ja, wir trainieren das öfter im Training, dass wir die Bälle dann gezielt in die Kette chippen, weil das ist immer schwer zu verteidigen. Omar, ein super Laufweg. Wir haben vor dem Spiel noch abgesprochen, dass ich ihn im Blick behalten soll. Ja, hat ganz gut geklappt.
Wie hat denn heute das Zusammenspiel mit Nico Vukancic funktioniert?
Ja, wir haben ja schon öfter zusammengespielt, also es war jetzt nichts Neues. Ich denke, wir kennen uns, wir wissen, was wir von den anderen, von dem Nebenmann bekommen, wissen, was er kann und ja, das ist kein Problem, dass wir da öfter zusammenspielen.
Wie siehst du denn die Entwicklung unter Jens Hertel in den letzten drei Spielen?
Gut, es klingt zwar blöd, aber mit der Punkteausbeute natürlich nicht gut, aber wie wir auftreten, ich denke, da können wir uns wenig vorwerfen. Klar, geht immer besser, aber ich denke, wenn wir in nächster Zeit weiter so hart kämpfen, weiter hart trainieren, weiter arbeiten, dann werden auch die Punkte kommen, weil die Leistung entspricht nicht der Punktausbeute.
Ja, ich denke, heute wäre definitiv ein Unentschieden gerechter gewesen, aber was ist gerecht im Fußball? Apropos gerecht, der Elfmeter, den Martin Mennel dann hält, wie hast du die Situation gesehen?
Ja, der Nico bekommt den Ball so ein bisschen in einem Pressschlag an die Hand. Ich weiß nicht, ob man sowas im Derby geben muss. Ich glaube eher nicht. Ja, aber die Gerechtigkeit kam ja, dass dann auch der Elfmeter dann verschossen wurde. Martin überragend hält. Von daher war es jetzt nicht ausschlaggebend.
Alles klar. Wie geht es den nächsten Tag bei euch im Trainingsbetrieb weiter?
Ja, wir werden jetzt erstmal regenerieren, Wunden lecken. Es tut immer noch weh, aber dann ist ab Montag, Dienstag wieder der Fokus auf Alemannia Aachen. Eine gute Trainingswoche hinlegen, hart arbeiten und dann werden wir auch in nächster Zeit Punkte einfahren.
Dafür bin ich auch überzeugt. Vielen Dank, Erik.
Schön.
Ciao, ciao.
Ja, Tobias, ich frage dich, wer bist denn du überhaupt?
Ja, ich bin Tobias vom Auer Podcast.
Hat dich das überrascht, die erste Frage?
Also ich glaube, man hat auch gemerkt, dass er da ziemlich genervt von diesem Spiel war. Also ich hatte ja auch schon das Interview davor mitbekommen für die Vereinsseite, sage ich jetzt mal. Da war er auch schon genervt und was ich auch total nachvollziehen kann. Also ich glaube, der war wirklich genervt von dem Spiel. Er war frustriert von dem Spiel und irgendwie hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, jetzt kommt da irgend so ein Typ da im Mantel angelaufen. Wer ist das? So irgendwie war vielleicht irgendein so ein Typ da von der VIP-Tribüne und will der jetzt irgendwie mit mir reden irgendwie, also da kann ich ihn auch nachvollziehen, aber ich finde, er hat super menschlich reagiert und hat dann auch nochmal kurz den Arm um mich gelegt, also von dahingehend, also ich fand das total menschlich und das ich finde, das hat ihn auch total sympathisch für mich gemacht.
Ja, super. Ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, dass nach so Spielen insgesamt dann kommst du als Spieler vom Platz runter, gerade zu Niederlagen, Derby-Niederlagen und musst dann direkt irgendwelche komischen Journalistenantworten Journalistenfragen beantworten. Das ist schon, glaube ich, nicht leicht und häufig kommen ja dann einfach auch so Standardantworten von den Spielern. Aber ich finde, ihr macht das ja echt super, dass ihr da auch immer noch so mal ein paar Fragen rausholt, die sonst Journalisten nicht stellen. Was ihr anspracht, war auch der Elfer. Wollen wir darüber noch mal kurz quatschen? Wie sah das aus von, ihr habt es wahrscheinlich live ja gesehen im Stadion und dann auch noch mal in den Kamerabildern für euch ein berechtigter Elfmeter, den wir gegen uns gekriegt haben?
Na, ich finde, er wurde ja aus unmittelbarer Nähe auch angeschossen. Also ich meine, es gab ja auch mal ein Spiel Dresden gegen Spanien. Da wurde ja auch ein Spieler angeschossen.
Dresden gegen Spanien?
Deutschland gegen Spanien. Und da wurde ja auch ein Spieler angeschossen von Spanien. Das war kein Elfmeter. Also das ist so ein bisschen, also ich finde, dass die Hand Elfmeter-Regelung da irgendwie ziemlich inkonsistent ist. Also weil was soll er denn machen? Das ist ein natürlicher Bewegungsablauf. Also
ich musste sagen, ich habe es im Stadion nicht gesehen. Und ich hab dann einen Stream aufgemacht und wir haben sowieso einen Laptop klar vor uns und da haben wir es dann natürlich gesehen und der Schiedsrichter muss halt sehr gut gestanden haben,
Aber das aus der Distanz zu sehen, keine Chance.
Ja. Also auch nach mehrmaligen Gucken im Fernsehen sehe ich das auch. Aber das ist halt diese dumme Handregelung, ne, die wahrscheinlich dann so ist, wie sie ist, dass es halt Hand ist. Aber aus so einer kurzen Bewegung heraus dann da absichtliches Handspiel zu gehen, ist schon krass. Aber der Fußballgott in Form von Martin Mendl hat ja gesprochen danach. Und zwei super Paraden, ist ja nicht nur der Elfer, sondern auch der Nachschuss, den er dann halt fantastisch rausholt, sodass wir dann auch mit einem Unentschieden in die Halbzeit gehen. Und ja, einer der Spieler der Halbzeit war Omar Sijaric. Und auch Omar hattet ihr vor dem Mikro.
Omar Sijaric, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner persönlichen Leistung heute. Ich finde, du hast heute ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht.
Ja, vielen Dank. Ich hätte das Tor auch gerne eingesauscht mit einfach drei Punkten. Aber trotzdem, vielleicht kann ich zufrieden sein mit meiner Leistung, aber mit dem gesamten Ergebnis letztendlich können wir nicht zufrieden sein.
Dein Kompagnon dort drüben hat mir erzählt, er hätte das Tor, hätte das abgesprochen.
Ja, wir suchen uns relativ oft im Training. Ja. Wir haben auch vorm Spiel gesprochen, dass ich einfach das Tempo habe, gegen die ganze Abwehr auch durchzurennen. Und Ede kennt mich jetzt auch relativ sehr gut. Wir spielen seit 4 Jahren zusammen.
Ja.
Sind nicht nur gute Fußballer und sehr dicke Freunde. Und ja, wenn wir auf dem Platz sind zusammen, dann versuchen wir auf jeden Fall gemeinsam uns zu suchen. Hat auch heute geklappt. Ja, wie gesagt, gutes Tor, aber bringt uns letztendlich nichts.
Ich persönlich finde ja, dass du diese Saison eigentlich ständig stärker und stärker wirst. Also du bist, glaube ich, wesentlich torgefährlicher geworden. Woran liegt es aus deiner Sicht?
Ja, relativ einfach. Am Anfang der Saison hatte ich ja die Probleme noch mit dem Muskelfaserriss oder mit den 2 Muskelfaserrissen von der letzten Saison. Das habe ich auch einfach in die Sommervorbereitung mitgenommen.
Ja.
Das wissen halt nur leider nicht viele, weil es nie in die Öffentlichkeit getragen wurde. Hat mich sehr oft gequält dadurch.
Ja.
Konnte die Sommervorbereitung auch gar nicht so wirklich trainieren. Ich habe, glaube ich, von 3 Wochen habe ich intensiv 1,5 wirklich trainiert. Mit Spielen habe ich versucht reinzukommen. War dann auch schwierig einfach für mich. Dann hatte ich irgendwie meine Hüfte leicht ausgerenkt und sowas. Und das kam halt auch noch alles dazu. Jetzt über Winter viel trainiert. Die Pause war ja auch nicht so lang. Darum wollte ich mein Niveau einfach halten nach der Winterpause. Und ja, jetzt will ich alles wiedergeben. Ich weiß, dass es mein letztes Vertragsjahr ist. Hier muss ich auch selbst jetzt noch Gas geben und dann mal schauen, was die Zukunft gibt.
Genau, die Entwicklung der Mannschaft in den letzten 3 Spielen, würdest du die bewerten?
Ja, wir müssen das schon jetzt kritisch ansprechen, muss man einfach auch so sagen. Wir haben jetzt 3 Spiele nicht gewonnen. Letzte Woche war es okay, aber da hätten wir gewinnen müssen mit meinem Kopfball auch, denke ich. Wir hatten gut verteidigt, heute phasenweise auch sehr gut verteidigt, gut auch nach dem 1-1 auf die zweiten Bälle gewesen, viele Zweikämpfe geführt, die auch gewonnen, auch gerade gegen Duff Fernhardt
gespielt
haben. Ede und Muki haben selbst Brille auch sehr viele Zweikämpfe mit dem Kopf geführt und ja, wie gesagt, wir haben die auch gewonnen, auch zweite Bälle gut gewesen. Da vielleicht etwas schneller noch spielen. Dresden hat es auch nicht schlecht gemacht, dann die Konter relativ schnell zu unterbinden, auch einmal kurz vor der Halbzeit. Wollte mir auch Boris den Ball noch durchstecken und ja, wird gezogen. Klar, gelbe Karte, aber das sind halt so Situationen, wo uns halt auch das Spiel dann ja wegnimmt sozusagen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall selbst reflektiert sein. Die negativen Sachen ansprechen, die wissen wir auch, was wir gut gemacht haben, aber auch die positiven Sachen ansprechen, aber auch die negativen, wie gesagt, selbstkritisch sein, um auch zu Hause jetzt gegen Aachen wird es kein leichtes Spiel und da einfach Gas geben.
Das denke ich nämlich auch. Wie siehst du denn die Entwicklung unter Jens Hertel? Ihr seid ja jetzt noch nicht so lange zusammen.
Also ich finde es, also vom Spielverlauf positiv, wir spielen schnelleren Fußball. Phasenweise, wo wir es noch schneller machen hätten können.
Ja.
Das müssen wir, wie gesagt, ist so ein Negativpunkt, wo wir halt ansprechen müssen. Ich denke, wir kämpfen alle füreinander. Das kann man jetzt nicht sagen, dass da jemand sich rausfallen lässt. Wir wollen alle. Es hat halt heute nicht funktioniert. Und ja, wir müssen für die Zukunft halt noch mal einen Schritt machen, um einfach die 3 Punkte auch zu gewinnen.
Das denke ich auch. Ich hätte zum Schluss noch, Oma, noch eine persönliche Frage, aber die musst du mir nicht beantworten. Mhm. Du warst ja vor 4-5 Jahren, warst du ja sehr, sehr schwer krank.
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, also erstens, du warst ja noch sehr jung, Anfang 20 oder so. Inwieweit hat das dann deinen Blick auf den Profifußball verändert?
Ja, man schätzt jetzt auf jeden Fall viel mehr das Leben. Ich wusste oder mir wurde relativ schnell gesagt, dass ich zu 98% gesund werde. Das hat mir ein bisschen auch diese Phase so erleichtert. Ich bin eben ein Mensch, der sehr positiv ist. Das habe ich schon mal im Interview gesagt, dass ich halt, auch wenn es mir mal schlecht ging, habe ich versucht, meine Eltern auch trotzdem die Last auch abzunehmen und einfach zu sagen, dass mir es trotzdem gut geht, auch wenn es mir ja mal nicht gut ging nach Chemotherapien und was weiß ich. Wie gesagt, ich will jetzt alles noch schätzen. Ich bin noch jung oder was ist jung, 23 Jahre alt, will weiter Gas geben und das Bestmögliche rausholen.
Dankeschön für das schöne Interview.
Ja, danke euch für das schöne Interview. Recht emotional, Tobias. Super Fragen dann nochmal hier eingestreut und ganz offene und ja emotionale Antworten, die hier Omar gibt. Und Aue Podcast Investigativ. Also nur bei uns gibt es die Infos über den Krankenstand von Omar, dass er jetzt dann in der Sommerpause irgendwie verletzt war und er sagt, das hat er bisher noch niemanden gesagt, außer uns. Das gibt's dann nur exklusiv bei uns. Und also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war jetzt überrascht erstmal über die Aussage auch, dass er erst 23 ist. Und stimmt ja auch, also ist ja noch ein junger Typ, als er auch zu uns kam. Aber da steckt ja echt noch einiges drin und vielleicht auch die eine oder andere irgendwie Schwächephase sollte man dann einfach nochmal sich mit der Brille angucken, dass da einfach immer noch ja großes Potenzial ist und super Tor gemacht jetzt in Dresden. Da steckt noch einiges in ihm drin. Ja, wir sind im Spiel, Halbzeitpause, dann ging es in die zweite Halbzeit hinein, wo wir doch auch immer noch gut mitgehalten haben und würde ich auch Tobias zustimmen, eigentlich auch die bessere Mannschaft sind und ich glaube, gefühlt war es ja auch irgendwie der Lattentreffer von Bär und im Gegenzug irgendwie lassen wir uns dann auskontern und kriegen halt leider in der zweiten Halbzeit das dann einfach den 2-1 Siegtreffer für Dresden.
Das Traurige ist ja schon fast, dass ich das noch kurz vorher zu Tobias gesagt habe, guck mal, Dresden ist nervös und dann schießen sie das 2-1. Also es war halt wirklich auch genauso in der Phase, wo die auch einfach schwächer wurden. Also ich finde, das Tor hatte sich jetzt nicht abgezeichnet in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Ja, auf jeden Fall irgendwie. Das war so, also ich glaube, es war wieder so ein individueller Abwehrfehler. Das kann natürlich immer passieren, aber natürlich ist es einfach auch so, dass Dresden, ich glaube, in allen Mannschaften, mit denen sie bisher gegen uns gespielt haben und seitdem ich das auch aktiv verfolge, eigentlich immer individuell die besser aufgestellte Mannschaft waren. Aber was man halt Aue nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht gekämpft haben. Sie haben unglaublich viele Zweikämpfe geführt, sie haben sich fast in jeden Ball reingeworfen, aber das war einfach auch in dem Sinn auch ein individueller Fehler, wie es halt leider auch jetzt so häufig passiert in der Saison. Da will ich ja überhaupt niemanden einen persönlichen Vorwurf machen. Und ja, sie haben da einfach ihre individuelle Klasse einfach auch ausgespielt.
Ja, das stimmt. Trotzdem insgesamt nochmal an die Aussagen von Matze Heidrich erinnert, glaube ich, sehr positiver Auftritt, gut mitgehalten. Man muss ja auch sagen, es ist der Tabellenführer immer noch und die Mannschaft, die einfach wieder aufsteigen will und viele Mannschaften in der Hinrunde gerade klar beherrscht haben. Und
genau, muss zweiter. Gut
mitgehalten. Ja. Zweiter. Also oben dran mit, deswegen ist es ja erstmal ein Erfolg, da mitzuhalten. Aber so ein Sieg ist natürlich dann auch nochmal was anderes. Was ganz Besonderes war es auch für den Dresden-Rückkehrer Marvin Stefaniak und auch Marvin hattet ihr vor dem Mikro.
Marvin Stefaniak, wie soll ich sagen? Willkommen zu Hause?
Naja, fängt ja schon gut an. Ich würde mal sagen indirekt, ja.
Ja, also ich habe dich ja noch hier als Dynamo-Spieler spielen sehen. Als ganz Junge, da hattest du noch kurze Haare und keine Tattoos. Seitdem ist ja viel passiert. Du bist ja weggegangen als großer Hoffnungsträger damals nach Wolfsburg. Warst ja eigentlich ein großes Juwel. Kannst du heute die Reaktion der Dresden-Fans auf dich nachvollziehen?
Ihr seid von Aue Podcast, ja?
Ja.
Das sind schon fiese Fragen, die ihr stellt. Es ist in Summe natürlich nicht nachvollziehbar, sage ich mal. Aber du kannst ja nicht den Menschen ändern. Wenn sie der Meinung sind, sowas zu tun oder zu machen, dann ist es so letztendlich. Aber ich kann ins Spiegel gucken und weiß, dass ich mir nichts vorwerfen muss.
Genau, darauf wollte ich eigentlich nämlich gerade hinaus, weil eigentlich du bist ja nicht in Unfrieden gegangen, warst du sogar nochmal zurückgekommen, glaube ich, nochmal für ein Jahr, als die dann, glaube ich, in der dritten Liga waren. Also insofern hat es mich heute etwas total irritiert, weil ich irgendwie auch finde, wenn man sich deine persönliche Entwicklung sich über die letzten 5 Jahre anguckt, ist das ja auch phänomenal gewesen. Deswegen fand ich es heute irgendwie total schade, dass sie sich so ausgepfiffen haben. Ja, nochmal ganz, ganz kurze Frage. Ich weiß, das ist dir bestimmt schon ganz häufig gestellt worden, die Frage. Wie würdest du das Spiel trotzdem einschätzen?
Ja, ich glaube, in Summe, du kommst halt so ein bisschen träge in die Partie, sage ich mal. Kriegst dann das frühe 1-0. Aber muss sagen, gute Reaktion von der Mannschaft, da wo du das 1-1 schießt. Dann ging es eigentlich gut hin und her, wo wenig Strafraumszenen, glaube ich, schon waren. Aber in Summe sage ich schon, dass er einen Punkt verdient hätte, definitiv hier aufs Dresden mitzunehmen. Aber ja, so ist Fußball, so müssen wir jetzt halt Mund abwischen, wie man sagt, weitermachen und dann jetzt auf nächste Woche konzentrieren.
Wie sieht denn jetzt dein persönlicher Fahrplan aus? Das ist dein letztes Fußballjahr sozusagen, oder das Ende des letzten Fußballjahres für dich war ja alles ein bisschen unglücklich mit der roten Karte, deine Verletzung. Wie geht's jetzt für dich persönlich weiter, so in den nächsten Wochen?
Boah, ja, ich will wieder natürlich der Mannschaft helfen auf dem Platz von Anfang an. Ich will wieder der Stammspieler werden, der ich davor war. Es war halt unglücklich mit der roten Karte. Weiß nicht, die Situation, kannst du rot geben, musst du nicht rot geben, ist halt von anderen Sichten, wie man die zwar betrachtet, ist halt dann, sag ich mal, immer anders. Aber letztendlich, wie gesagt, ich will jetzt langsam wieder reinfinden, mich hocharbeiten. Ich muss halt viel aufarbeiten, weil die Jungs haben echt hart gearbeitet im Trainingslager, wo ich halt nicht mitwirken konnte. Und ja, letztendlich ist es dann so, dass ich, wie gesagt, viele Extraschichten machen muss. Wenn die Jungs einmal trainieren, mache ich halt dann zweimal Training, dass ich dort Stück für Stück das aufarbeite, das, was die Jungs schon in sich haben. Und es braucht halt Zeit und Geduld.
Dafür wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft und noch weiter eine gute Saison, Marvin.
Dankeschön. Alles Gute, ja.
Marvin Stefaniak sprachlos, Tobias, bei dir am Anfang. Was war los?
Ja, also zu mischen, also ich habe mir das Interview danach ja noch mal ein paar Mal angesehen oder auch mal ein paar Mal angehört und ich habe da auch mit ein paar Leuten noch mal drüber gesprochen. Also ich glaube, er hatte, glaube ich, nicht mit diesem Gesprächsanstieg gerechnet. Also ich glaube einfach so ein bisschen, es geht einfach so ein bisschen, mir ging mir auch so ein bisschen darum, dass man auch mit Spielern oder die auch immer Ende des Tages ja auch noch Menschen sind, einfach auch mit Respekt umgeht und irgendwie da von 30.000 Leuten ausgepfiffen zu werden, das ist natürlich schon hart. Und ich meine, Marvin Stefaniak kommt ja, glaube ich, aus Hoyerswerda und hat aber, glaube ich, weite Teile seiner Jugend zuerst bei Borussia Dresden und dann bei Dynamo Dresden verbracht. Er hat da, glaube ich, überhaupt nichts Schlimmes getan. Er hat ja damals auch, als er gewechselt ist, ja nach Wolfsburg auch Dynamo Dresden nochmal 2 Millionen Euro auch eingebracht und von dahingehend ist es ja nicht so, er ist ja dort nicht in Schimpf und Schande gegangen, sondern er ist damals weggegangen als ein Hoffnungsträger. Das hat in Wolfsburg alles nicht so funktioniert und auch bei, ich glaube, in Nürnberg war er dann später auch gewesen, ja auch nicht so funktioniert. Und so ein bisschen fand ich einfach das Auftreten der Dynamo-Fans gegenüber Marvin Stefaniak einfach respektlos. Und jetzt mache ich mal so den ganzen großen Hot-Take auf, wie er erzählt hat, immer so ein bisschen über Spieler wie Robert Enke oder sowas, die ja so diesen psychischen Druck hat eben nicht mehr standgehalten haben. Ich meine, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Und ich glaube, letztlich gesehen reden wir hier über ein sehr, sehr schönes Spiel, was aber natürlich aber auch von Menschen gespielt wird, von Menschen, die persönlich Gefühle haben, die eine Geschichte haben und die natürlich aber auch ein Stück weit auch ein Stück weit auch ein Recht haben, einfach auch mit Respekt behandelt zu werden. Und ich glaube, genau, und ich glaube, darauf haben wir, glaube ich, diese Fragen so ein bisschen auch abgezielt.
Naja, ich glaube, er ist einfach irritiert davon, dass du sagst, ich habe dich hier bei Dynamo gesehen und diese Kombination ist vielleicht ein bisschen schräg für ihn. Und das hat natürlich, du hast das natürlich auch mit einem gewissen Framing versetzt, so der junge Spieler, der teuer irgendwie weggegangen ist und so und dann wieder zurückgekehrt ist. Vielleicht war das an der einen oder anderen Stelle da auch ein bisschen zu viel, aber gut.
Naja gut, aber das muss man natürlich auch so ein bisschen in Kontext einsetzen. Ich meine, ich bin ja damals irgendwie nach Dresden gekommen, da war ich irgendwie so 24. Das ist ja nun auch jetzt bald schon wieder über 12 Jahre her oder fast, nee, 13 Jahre jetzt ja sogar her. Und von dahin gehen, ich habe ja damals ja auch in Dresden-Strehlen gewohnt, in unmittelbarer Umgebung von diesem Stadion. Und das war so ein bisschen so die Zeit, wo ich natürlich auch ein bisschen so, ich kannte da ja niemanden in Dresden, hatte da ja auch so ein bisschen so auch Anschluss gesucht. Und von dahingehend ist es so, dass ich ihn ja damals auch wirklich gesehen hatte. Ich meine, ich hatte ihn ja damals ja auch noch im großen Garten und sowas ja auch gesehen, auch als Privatperson
mit dem Hund oder so. Also von dahingehend ist es jetzt ja so, es geht ja nun darum zu sagen, dass ja nun Sport, wir sind natürlich keine professionellen Sportjournalisten, aber es geht ja, glaube ich, auch darum zu sagen, dass wir ja auch Fragen stellen, die, glaube ich, über das Normale, wie hast du das Spiel gesehen, dies und das, und aber ja, wäre natürlich auch, es geht ja auch darum zu sagen, ein bisschen mehr über dieses Spiel herauszufinden und vielleicht auch so eine gewisse menschliche Ebene ja auch zu eruieren, einfach vor dem Hintergrund, dass da auch wirklich auch Menschen mit dem Spiel und nicht nur irgendwelche Maschinen.
Ja, dann hast du den ja wieder erreicht an einem gewissen Punkt vom Interview.
Genau, und es von dahin gehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt Marvin jetzt nochmal sehen sollte im Rahmen des Spiels, werde ich da auch mit ihm nochmal über diese Interview sprechen. Weil war natürlich nicht mein Ziel, irgendwie den Spieler irgendwie zu verletzen oder irgendwie bloßzustellen. Aber man hat natürlich vielleicht auch schon gemerkt, dass ihn das vielleicht auch so gewisserweise getroffen hat, was da auch passiert ist. Und das muss natürlich dann auch nicht sein. Also, ja.
Ja, wir begegnen den Spielern mit Respekt und vor allen Dingen wünschen wir Ihnen, Marvin Stefaniak, herzlichen Glückwunsch zu seinem Geburtstag. Marvin wird heute, am Montag, nehmen wir auf, Montagabend, 3. Februar, feiert heute seinen 30. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, Marvin.
Genau. Gut, das waren die beiden Spiele, Osnabrück und Dresden. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Spiele guckt, Hinserie, Rückserie, letztes Jahr im Sommer haben wir die ersten drei, sogar glaube ich die ersten vier Spiele gewonnen, 12 Punkte geholt oder aus den ersten drei Spielen 3 Siege. Jetzt haben wir die ersten drei Spiele 4. in der Rückrunde gespielt und haben gerade mal 1 Punkt geholt. Wie schätzt ihr so insgesamt die Entwicklung ein? Tobias, du hast jetzt auch gerade schon die Frage an die Spieler geschickt. Sagen wir mal, mein Take ist, wir haben jetzt von den 3 Spielen 2 gute Spiele gemacht gegen Osnabrück und gegen Dresden und haben trotz der guten Leistung nur 1 Punkt geholt. Was passiert, wenn wir wieder schlechte Spiele machen? Also was passiert, wenn wir selbst die guten Spiele nicht gewinnen? Da ist wahrscheinlich der Zug Richtung Aufstieg abgefahren. Oder Tobias, wie siehst du das?
Also ich glaube, in der Saison werden wir nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben. Also so realistisch müssen wir da auch alle jetzt miteinander sein. Also ich denke, das wird nichts mehr werden. Also ich denke, wir werden irgendwo vielleicht im oberen Tabellenmittelfeld, sag ich jetzt mal, so die Saison abschließen. Wäre natürlich ein statistisches Novum, wenn jetzt Dresden trotzdem aufsteigen würde, denn da ja Dresden noch nie ohne Aue irgendwie in der
zweiten Liga war. Das wird nicht passieren, glaube ich.
Und von dahingehend ist es so, wir werden auf dem Ober-, das wird eine Übergangssaison werden und wir werden dann in der nächsten Saison dann richtig angreifen.
Müssen wir, Martin, noch Angst haben, unten reinzurutschen?
Nein, wir haben eine Ergebniskrise und so würde ich das auch, ja, so würde ich das auch bezeichnen. Hat auch einer jetzt direkt nach dem Spiel geschickt, ja, also es ist ja spielerisch durchaus Ansätze. Und man muss natürlich aber auch sehen, die Gegner, die sind jetzt in einer besseren Form. Also Osnabrück ist sehr stark aktuell. Dynamo Dresden hat es vielleicht ernster genommen als im Hinspiel. Und diese Startserie, die wir mit 4 Siegen hatten, die war einfach absurd. Also ich meine, keiner weiß, wie wir in Aachen gewonnen haben. Ja, also so, das ist dann auch einfach das Spielglück gewesen letztes Jahr am Anfang der Saison. Und ich sehe aber so ein bisschen das Schwierige, dass wenn wir im Niemandsland von der Tabelle spielen, bleiben halt auch die Leute zu Hause. Das Auer Publikum ist ja auch nicht zufrieden mit dritte Liga. Wenn man ehrlich ist, das Auer Publikum nimmt die dritte Liga ja auch schlecht an. Außer jetzt vielleicht für ein paar Highlight-Spiele, aber ja, auf Dauer werden wir in der dritten Liga nicht spielen können.
Ja. Das zeigt eigentlich auch die Tabelle, diese Mittelmäßigkeit in dieser Saison. Wir sind jetzt auf Platz 10 von 20 Mannschaften, haben nach 22 Spielen 30 Punkten. Uns fehlen 8 Punkte nach oben zum Aufstieg und 8 Punkte zum ersten Abstiegsplatz. Und ich glaube, Tobias, was du gesagt hast, würde ich auch nochmal unterstreichen, dieses Übergangssaison. Ich glaube, wir müssen jetzt uns gut vorbereiten, gut einstellen, haben keine große Hoffnung mehr oben und brauchen keine Angst mehr haben, unten reinzurutschen. Aber vielleicht auch Jens Hertel die Zeit zu geben, sich ein passendes Team für nächstes Jahr zusammenzustellen. In einer der nächsten Folgen können wir mal auf diese ganzen Verträge gucken, die jetzt auslaufen. Ich glaube, 13 Verträge laufen aus. Ich glaube, da könnte es vielleicht auch nochmal, gerade mit Jens Hertel als neuen Trainer, nochmal so einen kleinen Umbruch dann im Sommer auch geben.
Ja, schauen wir
mal.
Und es sind ja auch manche Verträge mit einer Option, ne? Das wird ja auch teilweise jetzt nochmal bekannt.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass alle Leute automatisch weg sind im Sommer.
Das stimmt, das stimmt. Weg sind Luis Lord als Ersatztorwart, der jetzt zu den Stuttgarter Kickers, glaube ich, ausgeliehen wurde. Und Franco Schädlich, unser Nachwuchstalent, hat jetzt doch endgültig auch fest, so habe ich es verstanden, den Verein gewechselt und ist jetzt in die Regionalliga, war es, glaube ich, oder? Eilenburg?
FC Eilenburg, ja.
Ja, gewechselt. Ja, leider wieder ein Talent, was es nicht geschafft hat bei uns, Tobias. Woran liegt's?
Naja, ich glaube einfach so, dass sie, dass einfach die auch die Jugendvereine hier einfach nicht hoch genug spielen, dass uns einfach auch eine zweite Mannschaft fehlt, also die ja da auch rangeführt werden können. Und ich denke einfach auch, dass so, oder auch wenn das jetzt vielleicht hart klingt, die allerbesten Talente von Aue, von Dresden, von Zwickau, von Chemnitz natürlich auch von RB Leipzig auch abgezogen werden.
Ja, wie auch jetzt wieder, glaube ich, der Nachwuchs. Nationalspieler von uns, U16, U17 war es, glaube ich, der jetzt nach Dominik Köppel, glaube ich, hieß er, oder?
Mainz.
Der jetzt nach Mainz gegangen ist, ne, genau. Ja, schade einfach, ne, und Dresden hat es jetzt vorgemacht, haben jetzt eine zweite Mannschaft gemeldet, glaube ich, für nächstes Jahr. Aue hatte ich ja mal gehört, irgendwie denkt auch drüber nach, aber jetzt hat man auch schon lange Zeit wieder nichts mehr gehört. Mal schauen, ob da noch was passiert. Wer nicht zu teuer war, war Maximilian Schmid, denn das ist unser neuer Stürmer, den wir von der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln geholt haben. Und da kannst du, Martin, noch was dazu sagen, weil Maximilian Schmid oder Schmidt, weiß nicht, wie er ihn ausspricht, auch mal in der niederländischen Liga gespielt hat.
Also ich würde ihn jetzt Schmidt aussprechen, weil da kein E drin ist. Genau, er war ausgeliehen an Roda Kek, also Roda Jesse, wie man sagt, in Deutschland halt als Roda Kek gerade bekannt. Und die haben letzte Saison, ja, um den Aufstieg mitgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Roda ist ja dann dramatisch gescheitert im Aufstiegskampf. Sonst kann ich die Geschichte auch mal kurz erzählen. Also, es war eben so, die haben schon gedacht, dass die aufgestiegen sind, weil der Stadionsprecher verkündet hat, dass das Spiel aus ist, also das Spiel von Telstar gegen Groningen. Und das Spiel lief dann aber noch und das hat sich dann durchgesickert. Und dann hat der Stadionsprecher nochmal gesagt, dass Telstar gerade ein Tor geschossen hat. Und alle haben halt schon gedacht, Roda ist jetzt aufgestiegen. Das war am vorletzten Spieltag. War aber dann nur unentschieden, das andere Spiel. Und es gab dann halt zweimal einen Platzsturm. Und am letzten Spieltag mussten sie dann gegen Groningen spielen, auswärts. Und Groningen hat dann halt gewonnen. Ja, und im Endeffekt ist dann Roda in den Playoffs. Also man kann in Niederlanden halt Playoffs spielen. Wenn man da nicht aufgestiegen ist, ist es dann gegen NAC Breda, die als Achter aufgestiegen sind, gescheitert. Also sehr dramatisch letzte Saison, was er da mitgemacht hat, auf jeden Fall. Aber er war da in der Hinrunde absoluter Stammspieler und hat meines Wissens nach auch so, ja, 6 Tore gemacht in der Liga. Ja, und die zweite Liga in den Niederlanden ist auf jeden Fall eine sehr offensive Liga. Also da gibt es wenig Teams, die sich nur hinten reinstellen. Ich glaube, sogar einmal hat er ein Tor des Monats gemacht. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein guter Mann. Weiß natürlich nicht, ob der denn in Aue funktioniert. Und der hat ja zuletzt auch nicht so super viel gespielt beim ersten FC Köln. Vielleicht hat er sich dann aber auch mehr versprochen, dadurch, dass der FC ja die Transfersperre jetzt hatte.
Ja, also Maxi Schmidt ist fast 22 Jahre alt, hat jetzt 15 Spiele in der Hinrunde für Köln 2 gemacht, 2 Tore geschossen. Und ist, glaube ich, so ein bisschen als der Backup von Marcel Beer vorgesehen. Vielleicht auch so ein bisschen Konkurrenz zu Ricky Bornschein. Weil gerade auf der Position haben wir ja gemerkt, wenn Beer ausfällt, dann haben wir halt auch keinen. Und Maximilian Schmidt wird ihn jetzt nicht 1:1 ersetzen können, aber vielleicht nochmal einen anderen Impuls setzen und vielleicht ein bisschen Betrieb davon drin machen können. Okay, wir wünschen ihm viel Glück und herzlich willkommen im Erzgebirge.
Es wurde doch auch kommuniziert in der Presse, dass es nochmal um den Konkurrenzkampf ging, oder nicht?
Genau.
Ja.
Übrigens ist ein alter Aue-Star wieder in der dritten Liga angekommen. Habt ihr das heute mitbekommen?
Ja, Florian Krüger.
Ja, bei Saarbrücken, glaube ich.
Florian Krüger. Gehe ich auch mal von aus, dass Matze Heidrich da auch ein Auge mit drauf hatte, dass er auf dem Markt war und doch vielleicht auch ganz gut in die dritte Liga passte. Aber da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es da einfach finanziell auch nicht gepasst hat, da einen Flo Krüger dann wieder zurück ins Erzgebirge zu holen. Ja.
Also ich meine, ihr müsst euch ja nur mal die Berichterstattung angucken, wer alles für einen Stürmer sucht im Winter und was es da für astronomische Transfers gibt. Guck dir Rot-Weiß Essen an und dann weißt du schon, wo du gerade dran bist im Markt.
Naja, deswegen, da werden wir nicht mehr mithalten können. Aber schön, dass Flo Krüger wieder so ein bisschen in heimische Gefilde zurückkehrt und wir dann ihn auch mal wieder live sehen werden. Weiß nicht, gegen Saarbrücken haben wir da... Da haben wir zu Hause schon gespielt, oder?
Wir
nach Saarbrücken. Ja, nach Saarbrücken dann. Okay. Gut, dann ja, sind wir ja schon fast am Ende dieser Folge. Ein Verweis noch, wer sich an der Stickerz-Aktion, Stick-ERZ-Aktion von Max beteiligt hat auf Instagram. Ihr wisst ja, er hat eigene Sticker produziert, designt, drucken lassen und hat sie auch zu unserem Eigenvertrieb dann jetzt vermarktet und auf Spendenbasis das Ganze aufgebaut. Alles, was über den Druck- und Herstellungskosten liegt, spendet er dem Verein. Also eine super Aktion. Wer sich hier beteiligt hat und da noch nichts gespendet hat, dann nochmal so den kleinen Hinweis, gib doch nochmal so ein paar Euros ab, damit Max dann noch doch ein bisschen was an den Verein spenden kann. Und ja, ansonsten unterstützt weiterhin den Verein, geht zum Spiel. Ich glaube, jetzt geht es ja gegen Aachen, dann müssen wir nach Bielefeld und dann kommt Unterhaching. Gerade so die Heimspiele gegen Aachen und Unterhaching sind ja vielleicht auch mal wieder eine Chance, einen Heimsieg zu holen und Jens Hertel mal zu zeigen, was das Erzgebirgsstadion macht, wenn wir siegen. Ja, in dem Sinne, Tobias, Martin, fehlt noch was?
Wir hatten leider diese Woche keinen Helge der Woche, aber... Ich? Er folgt uns jetzt. Das haben wir letztes Mal schon erzählt, aber genau. Er informiert sich jetzt auch bei uns anscheinend.
Sehr gut. Hat er schon ein Like dagelassen?
Nee.
Okay. Gut, in diesem Sinne, viele Grüße ins Gebirge und wo ihr uns sonst auch hört, bleibt gesund, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.